Wenn der Schnee draußen fällt, dann kommt es uns so ein bisschen wie Weihnachten vor. Und es passt ja dazu. Grüne Weihnachten gefallen wahrscheinlich den meisten von uns nicht gut. Und Weihnachten ist verbunden mit einer Atmosphäre, die es zu tun hat, nicht mit auf der Terrasse sitzen oder im Park spazieren gehen, sondern es sich zu Hause gemütlich machen. Da passen Kerzen dazu und da fühlen wir uns wohl. Und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht verbunden mit einer kalten Wohnung, sondern mit schönen, warmen, angenehmer Umgebung. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Indianerjungen, der hieß Fallender Schnee. Der hieß so, weil er geboren wurde, als der Schnee fiel. Aber als er aufwuchs, war er so anders als alle anderen. Denn wenn die anderen Jungen zum Beispiel zum See gingen, um zu fischen, dann kam fallender Schnee immer zu spät oder anders. Er war immer zu langsam. Die anderen waren in der Lage, mit Pfeil und Bogen sogar einen Fisch zu schießen oder mit der Hand zu fangen. Aber wenn er zugriff, war immer nichts. Wenn die anderen jagen gingen, bis er sein Ziel ausgemacht hatte, war das Ziel längst weg. Und wenn die anderen zum Beispiel auf ihren Pferden ritten, dann war er immer viel zu langsam. Er war ein bisschen hinterher. Und man sagte sich, fallender Schnee ist kein richtiger Indianer. Ein richtiger Indianer muss schnell sein wie ein Adler. Er muss flink sein und was nicht noch alles. Und um erwachsen zu werden, musste jedes Indianerkind irgendwann sich ein eigenes Pferd fangen. Und zwar, wenn die Herde mit den wilden Pferden vorbeikam. Und da musste man schnell sein und das Lasso werfen können. Das konnte er alles nicht. Und alle sagten Indianer, dieser fallende Schnee wird kein richtiger Indianer. Und dann kam die Herde, man hörte das Trappeln schon von ferne und die anderen, alle hatten ihr Lasso schon bereit und dann warfen sie ihr Lasso. Sie fingen ihre Pferde, nur fallender Schnee nicht. Er war traurig wie immer, alle waren weg, er stand da. Und wie er da stand, kam ein Pferd, das hinkte, lief hinterher und er merkte, das hatte am Schenkel eine ganz große Wunde. Und das Pferd war so langsam, das brauchte er gar nicht mit dem Lasso einfangen. Das kam mit ihm mit. Das lief hinter ihm her. Und er brachte es nach Hause. Seine Mutter legte auf die Wunde eine Salbe mit Kräutern, alles, was dazugehörte. Das Pferd wurde gesund. Das Pferd blieb bei ihnen. Das lief gar nicht weg. Und fallender Schnee brauchte auch nicht irgendwas Besonderes zu machen. Das Pferd ließ ohne weiteres sich nicht nur von fallendem Schnee pflegen, sondern er konnte auf ihm reiten. Und er wurde mit dem Pferd schnell. Er lernte sogar Kunststückchen auf dem Rücken des Pferdes zu machen. Und als die anderen zu den besonderen Seen ritten, er war schneller als andere. Und mit seinem Pferd wurde er schließlich ein geachteter Indianer. Fallender Schnee. Man muss nicht schneller sein. Man muss nur einen guten Freund finden, um den man sich kümmert. Das mag jetzt gar nicht so fromm klingen, aber Weihnachten dreht sich doch meistens um uns selbst, oder nicht? Sind wir doch mal ehrlich, die Weihnachtsgeschenke, ich weiß nicht, ob ihr schon angefangen habt einzukaufen, aber wer am Heiligabend noch kaufen will, der kommt meist zu spät und kauft zu teuer. Aber die meisten Weihnachtsgeschenke, die wir uns schenken, mal ganz ehrlich, die brauchen wir doch nicht, oder? Eigentlich brauchen wir sie nicht. Wie wäre es denn, wenn Weihnachten mal anders wird? Und wie es werden kann, das lesen wir in der Bibel. Das ist keine Weihnachtsgeschichte, aber eine Geschichte, die uns vielleicht auch in unserer Situation hier und heute jetzt helfen kann. Denn wenn wir ehrlich sind, alle Leute beschäftigt ein großes Thema, oder nicht? Na klar, ich bin zwar gestern Abend erst spät gekommen, aber ich bin sicher, in Gunzenhausen gibt es auch Asylanten, oder nicht? Na klar. So. Da steht eine Geschichte in 2. Könige 6. Ich glaube, die hat uns was zu sagen. Da steht eine Geschichte und diese Geschichte beginnt mit dem Satz: Und der König von Aram führte Krieg mit Israel. Und Aram ist nichts anderes als Syrien. Und die Hauptstadt von Syrien war damals, wie heute, Damaskus. Damaskus ist die älteste Hauptstadt der Welt, also die Stadt, die am längsten Hauptstadt eines Landes war. Und damals war der König von Damaskus, von Aram, manche hatten, kennen wir mit Namen, der eine hieß Ben-Hadad, das ich ja auch schon gehört, ja, die führten Krieg mit Israel, immer und immer wieder. So, bis heute ist ja das Gebiet auch nicht sicher, das sind die Golanhöhen. Und den habt ihr sicher auch gehört. Und was steht hier? Der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, 2. Könige 6, ab Vers 8. Und jetzt sagt er aber zu seinen Offizieren, Leute, wir machen nicht so einfach Krieg, sondern wir wenden eine besondere Taktik an. Strategie und Taktik ist alles. Und ihr kennt das von Bildern dann. Führen die Feldherren Krieg schon mal im Sandkasten vorher. Und sie überlegen sich eine besondere Strategie. Ja, und sie meinen, jetzt haben wir es gefunden. Und die Strategie hier hieß, wir legen einen Hinterhalt. Das heißt, wir kämpfen nicht offen gegen Israel, sondern wir ziehen so ein Stückchen in das feindliche Gebiet, dann suchen wir uns eine Schlucht, in der wir uns verbergen können. Und dann, wenn das feindliche Heer entgegenkommt, dann schlagen wir zu. So ein richtiger Hinterhalt. Gesagt, getan. Womit sie aber nicht gerechnet hatten, da gab es jemand, auch das lesen wir hier in Vers 9, der Mann Gottes, Elisa, der wusste das alles. Und er schickt zu seinem König, der hieß Joram, das ist der Nachfolger von Ahab, und schickt zum König und sagt, du König, hör zu, schick deine Soldaten nicht in den Krieg, denn der König von Aram legt einen Hinterhalt. Also vergiss die Kriegserklärung, denk bloß nicht, du musst losziehen, bleib wo du bist und rühr dich nicht. Gesagt, getan. Aber das Heer der Syrer, das denkt, jetzt geht's los. Und die liegen im Hinterhalt und niemand kommt. Niemand kommt. Und da steht da, das passierte nicht nur einmal, sondern noch ein zweites Mal. Also beim zweiten Mal war die Strategie noch ein bisschen ausgefeilter, noch ein bisschen mehr Militärplanung dabei. Ja? Vielleicht mit einer besonderen Falle, mit wer weiß was. Es passierte wieder nichts. Zweimal auf der Lauer liegen und keiner kommt, also ich denke, euch würde das auch nicht gefallen. Das ist nichts. Hier stimmt was nicht. Das riecht nicht gut. Der König sagt, wer weiß, wer von uns die Strategie verraten hat. Und ich muss euch sagen, wenn sowas kommt, wenn er mit seinen Offizieren zusammen ist, mit den Obersten des Militärs und muss ihnen sagen, irgendeiner von uns muss die Strategie verraten haben, das ist gefährlich. Das kippt die Stimmung, da ist kein Vertrauen mehr da. Das nimmt die Fähigkeit, schlagkräftig zu sein. Irgendeiner muss uns verraten haben. Und jetzt guckt ihr den anderen an, wer kann es sein? Und ihr wisst ja, wenn man will, sieht man immer den Verräter. Denn dann sieht immer einer so aus, der es sein könnte. Es gibt ja die Fabel, das ist eine chinesische Fabel von der Axt. Nicht wahr? Da hat einer seine Axt nicht gefunden und sagt, der Nachbar hat die gestohlen. Und jetzt hat er den Nachbar beobachtet. Der Nachbar hatte genau den Gang, wie einer eine Axt stiehlt. Der Nachbar hatte genau den Blick, den einer hat, wenn er eine Axt gestohlen hat. Und der Nachbar hatte genau die Wortwahl, die so fremd war dem üblichen Gespräch, wie einer, der eine Axt gestohlen hat. Aber dabei hat er sie nur verlegt gehabt. Und hier war es genauso. Und da steht einer von den ältesten Offizieren auf und sagt, König, ich muss dir was sagen. Es wird dir nicht gefallen, aber es gibt jemand, der weiß alles. Dass der Mann Gottes, das ist Elisa in Israel, der wohnt in Dothan, der weiß alles. Das war erst mal ein Schlag ins Gesicht für einen König. Und dann legt er noch nach und er macht etwas, was man eigentlich bei einem König nicht macht. Er sagt ihm, dieser Prophet weiß sogar, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Das Bettgeflüster des Königs ist dem Propheten bekannt, also dort, wo seine persönliche Intimsphäre ist, die niemand wissen sollte. Selbst das kann der Prophet dir sagen. Peinlich. Dass der Offizier sich das traut. Aber jetzt reagiert der König, so wie man das erwarten würde. Er sagt, also jetzt keine Strategie und Taktik. Alles Mobilmachung. Sofort werden alle Truppenteile in Bewegung gesetzt. Und wir ziehen los, so schnell es geht. So schnell es geht. Und was bedeutet das, so schnell wie es geht? Es bedeutet, dass die Soldaten keine Zeit haben, sich besonders vorzubereiten. Jeder packt seinen Tornister oder seinen Rucksack oder was sie hatten. Jeder sattelt sein Kamel, wenn er denn eins hatte, wie auch immer. Putzt nochmal seine Waffen und dann ab geht's. Und das brauchte schon ein bisschen Zeit. Die Strecke von Damaskus, wenn sie gestartet sind, bis Dothan, das sind schon über 100 Kilometer. Das heißt, die mussten Eilmärsche haben, um loszumarschieren. Und dann ging es los. Und sie wollten den Propheten fangen, damit er ihnen nicht mehr einen Strich durch die Rechnung macht. Oder besser gesagt, ihre Militärstrategie nicht mehr durcheinander bringt. Und dann wechselt der biblische Bericht ab Vers 15. Und dieser biblische Bericht, er zeigt eine völlig andere Szene. Er zeigt die Stadt Dothan, früh am Morgen. In der Zwischenzeit war das Heer des Königs von Aram, des Königs von Damaskus, vor die Stadt Dothan gekommen. Die waren marschiert, die hatten spät in der Nacht oder früh am Morgen sich außen um die Stadtmauer gelegt und die Parole ging durch die Reihen, morgen früh, da greifen wir an, ein Überraschungsangriff. Es war früh am Morgen. Der Prophet Elisa schläft noch, aber sein Diener, der ist schon wach. Und ihr wisst ja, so ein Prophetendiener hat kein leichtes Leben gehabt. Wir kennen das ja. Da gab es ja schon einen anderen, nicht wahr? Den Gehasi kennen wir als Prophetendiener. Das war schon manchmal hartes Leben. Und wenn er Zeit für sich haben wollte, dann musste er sie früh haben, früh am Morgen, bevor der Prophet aufsteht. Und so steht Gehasi früh am Morgen auf und ihr wisst, wenn das früh am Morgen ist, wenn man noch schläfrig ist, da sieht man manchmal die Ecke vom Schrank nicht wahr? Läuft gegen den Schrank oder sonst was, ja? Findet den Lichtschalter nicht. Jedenfalls, der Diener des Propheten kommt heraus aus dem Haus, reibt sich die Augen, wie sich's gehört, richtig, guckt und sieht was. Reibt sich die Augen nochmal, sagt, was denn nun los? Da ist ja die ganze Stadt, die Stadtmauer umstellt mit einem fremden Heer. Das konnte der sehen, denn die Stadt Dothan lag auf einem Hügel. Der sah also von oben, was rings um die Stadt zu sehen war. Und jetzt schießt ihm das wie so ein Schreck durch die Knochen. Kennt er das? Wenn plötzlich einem so ein Schreck durch die Knochen geht, wenn man plötzlich merkt, ich habe irgendwas vergessen oder ich habe jetzt einen richtigen Fehler gemacht. Boah. Und er läuft rein und ganz gegen alle Achtung und allen Anstand weckt er seinen Meister. Der rüttelt ihn an. Meister, wach auf! Wach auf, ich muss dir was zeigen. Prophet steht auf mit aller Würde eines Propheten, geht vor die Tür, reibt sich die Augen, guckt, reicht sich die Augen nochmal und sagt, mein Lieber, Du hast nicht alles gesehen. Guck mal genau hin, da steht noch jemand anders. Und der Prophetendiener guckt hin und sieht hinter dem Heer der Aramäer, er erkennt das wahrscheinlich an den Fahnen oder an den Uniformen, wir wissen das nicht, da stand noch eine Militärmacht, viel größer, viel besser gerüstet, viel mehr Leute. Und mit einmal sieht er. Und wisst ihr, warum der gesehen hat? Weil der Prophet gebetet hat. In dieser ganzen Geschichte gibt es drei Gebete des Propheten und die gefallen mir. Und ich habe mir so gedacht, wenn wir so beten könnten wie der Prophet, das wäre was. Und das erste Gebet lautet, Herr, lass ihn sehen. Und mit einmal konnte der Schüler des Propheten sehen. Und er konnte sehen und er sah, dass die Welt ganz anders aussah, dass all seine Angst und Sorge vergeblich war, dass all sein Schrecken, der in die Haut gefahren war, alles, was er mit sich rumgetragen hat, das war hinfällig. Denn Gott hat ihm den weiten Blick gezeigt, der weiterging. Und hat gezeigt, du brauchst keine Angst zu haben. Wir denken ja manchmal auch und begründen das manchmal und sagen, in der Welt habt ihr Angst. Kennt ihr das? Steht übrigens gar nicht in der Bibel, muss ich euch sagen. Steht nicht da. Es kann sein, dass in eurer Bibelübersetzung so steht, aber eigentlich steht dort im Neuen Testament, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und das ist ein Unterschied. Die Angst ist eine Reaktion auf Bedrängnis. Ich kann aber Bedrängnis auch mit Mut beantworten. Das heißt also, wenn ich bedrängt werde, kann ich mich zurückziehen mit Angst, wie das Kaninchen vor der Schlange, oder ich gehe meinen Weg und sage, ich weiß, wer neben mir geht. Und genau das macht Gott hier beim Jünger des Propheten. Der sagt ihm, du brauchst keine Angst zu haben, sondern geh voran, das ist der Weg, den du gehen sollst. Ja, und dann betet der Prophet ein zweites Mal. Denn mittlerweile sind die Sonnenstrahlen über den Hügeln aufgegangen und man sieht ein wenig mehr vom Land. Die Offiziere der Aramäer sind aufgewacht, die hatten sich ihren Reisewecker gestellt, ich weiß nicht, wie der aussah, oder haben sie auf das Krähen der Hähne geachtet, keine Ahnung, jedenfalls. Die stehen auf und sie wollen jetzt ihren Soldaten die Befehle geben, so leise flüstern, damit man schnell zum Angriff übergehen kann. Überraschungsangriff am Morgen auf die Stadt Dothan. Und was ist? Der Prophet hat gebetet. Was hat er gebetet? Genau so ein kurzes Gebet. Ja, schlage sie mit Blindheit, lass sie nicht sehen. Und Gott macht das. Und mit einmal sehen die Offiziere der Aramäer nicht mehr richtig. Und die bräuchten nicht nur eine Brille, es klappt nicht mehr. Die Kommunikation ist gestört. Wenn das nicht mehr geht, was dann? Genau das passiert. Der eine nimmt den Helm des anderen, den Stiefel des anderen. Jeder brüllt den nächsten an, von wegen militärischer Ordnung und Sicherheit, nichts mehr los. Die bewegen sich wie blinde Hühner. Einer weiß nicht, was der andere tut. Von wegen Angriff. Also mit so einem Haufen kann kein Krieg gewonnen werden. Dann macht der Prophet Elisa etwas, was uns staunen lässt. Jetzt wird Elisa mutig. Elisa ist der Mann Gottes. Der sagt zu den Wachen am Tor, die schon ängstlich dastehen, die haben ja auch das Heer der Aramäer gesehen, aber eben nicht das Heer Gottes, das dahinter steht. Jetzt geht Elisa zum Tor und sagt den Soldaten, öffnet das Tor. Wer will sich dem Befehl eines Gottesmannes verweigern? Und sie kannten Elisa. Sie öffnen das schwere Holztor, sie nehmen die Balken runter. Keine Sorge, die Aramäer kamen nicht. Die waren so mit sich selbst beschäftigt, von wegen mit Krieg nichts zu sehen. Und jetzt geht Elisa raus und er sucht die Befehlshaber des Heeres der Syrer. Er geht hin zu ihnen und sagt, Leute, was sucht ihr? Könnte es sein, dass ihr den letzten Wegweiser nicht gesehen habt? Hat euer Navigationsgerät vielleicht ein wenig euch irregeführt? Oder kann es sein, dass ihr das Fahndungsfoto von Elisa vergessen habt? Ich bin ein bisschen spitz. Aber was der Elisa gemacht hat, das war wirklich spitz. Denn der ging raus, ging vor die Stadt und sagt zu ihnen, das ist nicht der Weg, ihr seid auf dem Holzweg. Ich zeig euch, wo ihr lang gehen sollt. Und er macht das. 15 Kilometer liegt Dothan entfernt von Samaria. 15 Kilometer Fußweg für das Heer der Syrer zur Hauptstadt Israels. Damals das Reich Israel, das Nordreich. 15 Kilometer. 3 Stunden Fußweg, wenn es Eilmärsche gewesen sind, vielleicht 2,5. Keine Ahnung. Und Elisa zieht vor ihnen her. Vielleicht auf dem Esel, auf dem Maultier, wir wissen es nicht, vielleicht auch zu Fuß. Was mag in dem Kopf von Elisa vorgegangen sein? Lieber Gott, was machst du nur mit mir? Ich als 4-Sterne-General der Syrer, wenn die mich erkennen. Und wahrscheinlich der Prophetenschüler neben ihm, sozusagen als Adjutant, der genauso nicht wusste, was ihnen passiert, wenn die uns erkennen. Aber die waren mit Blindheit geschlagen. Und dann marschieren die 3 Stunden geradewegs von Dothan nach Samaria. Kommen nach Samaria, die Stadttore sind geöffnet, weil ja Elisa kommt. Und den kannte man, das war der Mann, der so oft zum König kam, der Prophet Gottes. Stadttore offen. Alle stehen da mit offenen Mündern. Sogar der König von Israel. Der hatte seine Leibgarde antreten lassen, die Präsidentengarde, alle standen da. Und der König wusste nicht, was ihm geschah. Warum? Der Prophet hatte wieder gebetet. 3. Gebet. Toll. Herr, lass sie sehen. Und mit einmal sind alle nicht mehr mit Blindheit geschlagen. Sie erkennen, wer sie sind. Und der König von Israel ist völlig verwirrt. Was soll ich denn jetzt mit den Soldaten hier machen? Soll ich die alle umbringen? Er fragt den Propheten, ist völlig in der Situation nicht gewachsen. Also ein König, der muss doch normalerweise wissen, was man zu tun hat. Wer, wenn nicht der König? Der ist völlig hilflos. Und jetzt sagt der Elisa was Wunderbares. Und er sagt zu ihnen, zum König, bereite deinen Feinden ein Festmahl. Brot und Wasser war in Israel was Gutes. Frisches Wasser in Israel, nichts Abgestandenes, frisches Wasser und vielleicht geröstetes Brot, das mundete. Und jetzt sehe ich vor mir, jetzt geht die Geschäftigkeit los. Die Syrer stehen noch ganz ein bisschen, ich möchte mal sagen, bedeppert da. Die wissen gar nicht, was sie tun sollen, umgeben, umzingelt von fremden Soldaten. Von dem Eliteherr des Königs von Israel. Aber jetzt geht die Geschäftigkeit los. Jetzt werden Tafeln aufgebaut, so schnell es geht. Jetzt müssen alle mitmachen. Die Küche des Königs wird verstärkt. Und jetzt wird gekocht an großen Kesseln, was das Zeug hält, was in den Vorratskammern zu finden ist. Und ihr wisst, Orientalen lassen sich nicht lumpen. Das gibt ein Essen. Die Tische biegen sich, das ist wunderbar. Und noch eins, wer miteinander isst, der versteht sich immer, oder? Selbst wenn man die Sprache nicht isst und im fremden Land ist, miteinander essen, mit Händen und Füßen, wenn es schmeckt, kann man sich immer verständigen. Und jetzt sitzen die sich alle am Tisch gegenüber und essen. Und sie essen sich satt, ein Festmahl der feindlichen Soldaten. Und dann, steht nicht hier, aber ich male mir das in meiner Vorstellung aus und vielleicht könnt ihr euch das auch vorstellen, dann werden sie noch verabschiedet. Und sie treten noch mal an, wie sich das für Offiziere gehört, militärisch genau. Und vielleicht bekommen die Soldaten, der Aramäer, der Syrer, ein kleines Gastgeschenk und eine rote Nelke ans Revers. kein Abzeichen, eine Blume ans Revers. Und dann ziehen sie nach Hause und wissen nicht, wie ihnen geschehen ist. Und dann kommt der wichtigste Satz des ganzen Kapitels. Dieser Abschnitt beginnt mit dem Satz, es war Krieg zwischen dem König von Aram und Israel. Und dieser Abschnitt endet, seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Oder anders ausgedrückt, jetzt war Frieden. Aus Krieg wird Frieden. Warum sage ich das? Gibt es Krieg bei uns? Wahrscheinlich nicht. Aber wir sehen eben auch nicht den Mann Gottes. Wir sehen manchmal nicht richtig. Und wir kennen uns ja alle mittlerweile. Und es kann sein, dass mancher in der Gemeinde den anderen ganz genau kennt. Der eine redet immer zu viel und der andere zu wenig. Und wenn wir Potluck haben, dann bringt der eine nie was mit. Und der andere ärgert sich immer darüber. Und der Dritte, der macht vielleicht nicht genug mit, wenn wir Gemeindeputz machen und sonst was. Wir kennen uns doch alle ganz genau. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Geschenke zu Weihnachten, wir wissen auch ganz genau schon, wem wir schenken, aber allen würden wir eh nicht schenken. Und vielleicht gibt es sogar jemand, neben dem wir eigentlich nicht unbedingt im Gottesdienst sitzen wollen. Wir haben ja immer unsere Stammplätze, aber neben der möchte ich eigentlich nicht sitzen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das bei euch nicht der Fall. Das ist gut. Aber was will ich damit sagen? Wie wäre es denn, wenn wir mal über unseren Schatten springen? Und genau das sagt diese Geschichte. Und der Mann Gottes fordert auf zum Sehen. Wir können das nämlich nicht. Und er fordert den König von Israel zu etwas auf, worauf der nie gekommen wäre. Der wollte kämpfen. Aber dass ein König Frieden stiftet, indem man miteinander isst. Übrigens hat Jesus das auch gemacht. Das Abendmahl ist Zeichen des Essens. Sogar im Angesicht seines Todes verweigert er dem Judas nicht das Abendmahl. Und die Bibel zeigt uns an so vielen Stellen, und Gott hat uns das gegeben, dass miteinander Essen uns gut tut. Und wir alle wissen, das hat überhaupt nichts mit Glauben zu tun, wie gut es tut, wenn wir miteinander essen. Das tut gut. Da entstehen menschliche Beziehungen. Und wir alle wissen, wie schön das ist, wenn man mal zum Frühstück mit Freunden essen geht. Das ist schön. Und da können plötzlich Beziehungen wachsen, die es früher nie gegeben hat. Und da merkt man erst, wie viel wert Leute sind, für die man vielleicht keine Zeit hat. Und hier geht es nicht nur um die, mit denen wir immer zusammen sind, sondern hier geht es um Menschen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben. Die kommen und die sind plötzlich da. Das haben wir nicht verschuldet, wir haben damit nichts zu tun. Aber wir sind damit konfrontiert. Und hier steht das Wort Gottes da, bereite deinen Feinden ein Festmahl. Was ich manchmal in Gemeinden höre, zur Frage der Flüchtlinge, die zu uns kommen, das ist von extrem negativ bis extrem positiv. Und plötzlich haben manche eine neue prophetische Deutung, mit einmal ist im Islam der Antichrist zu sehen und wir müssen dagegen kämpfen und wir müssen Europa schützen und was weiß ich. Das ist eine Seite, die ich höre. Und ich kenne auch die andere Seite. Und ich wage diese Seite, die spricht hier der Mann Gottes an. Der sagt schlicht und einfach, bereite deinen Feinden ein Festmahl. Und dann kann es sein, dass aus Feinden Freunde werden. Und selbst wenn wir die Sprache nicht verstehen, dann kann es sein, dass menschliche Beziehungen entstehen, die weiter reichen, als wir denken. Ich weiß nicht, und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gefährlich, wenn ich es in der Gemeinde sage. wie wäre es denn, wenn wir uns untereinander erstmal in der Gemeinde einladen? Das könnte nämlich sein, wenn dich nächste Woche jemand einlädt, dann symbolisiert das, das ist mein Feind. Das muss es aber nicht sein. Wie gut tut das, wenn wir uns Zeit füreinander nehmen? Und wenn vielleicht Weihnachten von dem Fest, von dem wir genau wissen, mit dem wir schon immer Weihnachten feiern, wenn wir an dieser Stelle vielleicht den Aufruf Gottes hören oder das Gebet des Propheten, Herr, lass uns sehen, gib uns offene Augen, wen wir beschenken dürfen. Gib uns offene Augen, mit wem wir vielleicht Zeit haben sollten, um miteinander zu essen. Wer weiß, welchen Weg Gott dann führt. Die Geschichte des Propheten Elisa zeigt uns, dass unsere Sicht, dass das, was wir sehen, nicht unbedingt richtig sein muss. Und dass unser Gebet sein sollte, Herr, lass uns sehen. Das wünsche ich uns. So sehr wir uns Weihnachten und in der Adventszeit zurückziehen, in unsere behagliche Wärme mit unseren Kerzen, was uns gefällt und gut tut, vielleicht will Gott uns gerade an der Stelle ansprechen, dass wir unsere Tür aufmachen, auch für jemand, der sich vielleicht unheimlich freut, wenn er eine Einladung bekommt und erfährt, willkommen zu sein. Gott segne uns. Amen.
Danke für deine Worte. Lasst uns die Predigt jetzt abschließen mit dem Lied Nummer 11 aus der Quelle.
Du, dessen Name heilig ist, dich beten wir an, du ewiger Gott. Du, der das Herz des Lebens bist, dich loben wir laut, o Gott. Und dass du unser Vater bist, lässt du uns auf Erden hoffen. Und dass du uns als Kinder liebst, hält uns in Himmel auf. Staunen wir an, du heiliger Herr, du, der das Recht in Händen hält, dich ehren wir hier, o Herr. Und dass du unser Vater bist, lässt du uns auf Erden hoffen. Und dass du uns als Kind liebst, hält uns den Himmel offen. Du, der du uns mit Namen kennst, dich rufen wir an, allmächtiger Gott. Du, der du Erd und Himmel lenkst, dir dienen wir gern, o Gott. Dass du unser Vater bist, lässt du uns auf Erden hoffen. Und dass du uns als Kinder liebst, hält uns den Himmel offen. Du, der du selbst die Liebe bist, dir danken wir froh, erbarmender Herr, du, dessen Wort wahrhaftig ist, dir singen wir zu, o Herr. Und dass du unser Vater bist, lässt du uns auf Erden hoffen. Und dass du uns als Kinder liebst, hält uns den Himmel offen.
Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich wie ein Vater um uns kümmerst. Und jeder von uns könnte etwas davon sagen, wie gut du es mit uns meinst. Wir erleben das immer wieder. Lass uns bereit sein, auch abzugeben. Denn du liebst jeden von uns. Jeder Mensch auf unserer Welt ist ein Geschöpf Gottes. Selbst dann, wenn das Bild von dir im anderen völlig verstellt ist. Hab Dank, dass du niemand aufgibst und dass du uns benutzen möchtest, ein Stück deiner Liebe zu zeigen. Amen.
Amen. Wir wollen den Gottesdienst abschließen mit dem Lied 102 aus der Quelle.
Segne und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Amen.
Amen. Der Bruder Hartlapp hat unter anderem auch von einem Potluck gesprochen. Und dazu sind wir jetzt alle recht herzlich eingeladen. Und das Gemeindefernstudium beginnt ja heute Nachmittag
um 3 Uhr.
Wer
kommen möchte, wird herzlich eingeladen.
Auch alle herzlich eingeladen.